Hannah Arendt. Hannah Arendt wurde am 14. Oktober 1906 in Hannover geboren und starb am 4. Dezember 1975 in New York. Sie war eine jüdische deutsch-amerikanische politische Theoretikerin, bekannt für ihre Analysen totalitärer Systeme und ihr Konzept der Pluralität. Nach ihrer Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland lebte sie in den Vereinigten Staaten, wo sie als Journalistin und Hochschullehrerin wirkte. Ihr Hauptwerk, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und Vita Activa oder vom tätigen Leben, machten sie zu einer der einflussreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Kindheit und Jugend. Hannah Arendt wurde 1906 in Linden bei Hannover als Tochter säkularer jüdischer Eltern geboren und wuchs in Königsberg auf. Nach dem frühen Tod ihres Vaters erzog sie ihre Mutter Martha in freiheitlichem Geist. Arendt erhielt eine für Mädchen ungewöhnlich gute Bildung und lernte das liberale Reformjudentum kennen, ohne sich einer Religionsgemeinschaft anzuschließen. Schon als Jugendliche las sie Kant, Jaspers und Kierkegaard, gründete einen philosophischen Kreis und legte 1924 extern das Abitur ab. Studienzeit. 1924 begann Hannah Arendt ihr Studium der Philosophie in Marburg bei Martin Heidegger und Nikolai Hartmann mit Theologie und Gräzistik als Nebenfächern. Zwischen der 18-jährigen Studentin und dem 35-jährigen Heidegger entwickelte sich eine geheime Beziehung, die erst Jahrzehnte später bekannt wurde. Nach einem Semester bei Edmund Husserl in Freiburg wechselte Arendt nach Heidelberg und promovierte 1928 bei Karl Jaspers über der Liebesbegriff bei Augustin. Mit Jaspers blieb sie lebenslang befreundet. Bedeutend für ihr späteres Denken wurde auch der Zionist Kurt Blumenfeld, von dem sie, wie sie später schrieb, ihr Verständnis für die Lage des jüdischen Volkes lernte. Heirat, Beginn der NS-Herrschaft, erste politische Aktivitäten. Hannah Arendt promovierte 1928 bei Karl Jaspers über »Der Liebesbegriff bei Augustin«, ihr erstes Buch, das bereits zentrale Themen ihres späteren Denkens, wie die Bedeutung der Geburt und der menschlichen Freiheit, erkennen ließ. In Berlin begegnete sie dem Philosophen Günther Stern, später bekannt als Günther Anders, den sie noch im selben Jahr heiratete. Neben journalistischer Arbeit begann sie mit Studien über die jüdische Intellektuelle Rahel Varnhagen. Ab Anfang der 30er Jahre wandte sich Arendt zunehmend politischen Fragen zu. Sie las Marx und Trotzki, beschäftigte sich mit der Judenfrage und veröffentlichte 1932 ihren Aufsatz »Aufklärung und Judenfrage«. Auch gesellschaftliche Themen wie die Stellung der Frau griff sie auf. Gegen Ende der Weimarer Republik lehnte sie Jaspers Versuch ab, sie stärker als Deutsche zu sehen, und betonte ihre Identität als Jüdin. Nach der Machtübernahme Hitlers engagierte sie sich in der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, half Verfolgten und wurde im Juli 1933 kurzzeitig von der geheimen Staatspolizei festgehalten. Arendt verurteilte die Anpassung vieler Intellektueller an das Regime, trennte sich von Freunden wie Leo Strauss und war tief enttäuscht über Heideggers Eintritt in die NSDAP. Diese Erfahrungen prägten ihr späteres Denken über Verantwortung und moralisches Handeln in totalitären Systemen. Exil, zweite Ehe und Engagement für jüdische Flüchtlinge. 1933 floh Hannah Arendt über Karlsbad und Genf nach Paris, wo sie für zionistische Organisationen arbeitete und jüdischen Jugendlichen die Flucht nach Palästina ermöglichte. Dort forschte sie auch über Antisemitismus und hielt Vorträge. Ihre Ehe mit Günther Anders zerbrach. 1940 heiratete sie den ehemaligen Kommunisten Heinrich Blücher, mit dem sie im Pariser Exil einen Kreis deutscher Flüchtlinge bildete, darunter Walter Benjamin. Nach dem Verlust ihrer Staatsangehörigkeit wurde Arendt 1940 im südfranzösischen Lager Gurs interniert, konnte jedoch fliehen. Später erinnerte sie sich in ihrem Essay »Wir Flüchtlinge« an die Erfahrung, von Feinden in Konzentrationslager und von Freunden in Internierungslager gesteckt worden zu sein. Immigration in die USA, Erwerbstätigkeit und Kampf für eine jüdische Armee. Mit Hilfe von Günther Anders, Morris Ginsler und Varian Fry gelang Hannah Arendt und Heinrich Blücher 1941 die Flucht in die Vereinigten Staaten. Nach ihrer Ankunft in New York arbeitete Arendt für das deutsch-jüdische Magazin Aufbau, wo sie in der Kolumne »This Means You« politische und jüdische Themen behandelte und den Aufbau einer jüdischen Armee an der Seite der Alliierten forderte. Sie bezeichnete sich zunächst als säkulare Zionistin, wandte sich später jedoch von dieser Haltung ab und stellte Freiheit und Gerechtigkeit über nationale oder religiöse Ideologien. 1943 veröffentlichte sie den Essay »We Refugees«, in dem sie die Rechtlosigkeit von Staatenlosen analysierte. In den 40er Jahren arbeitete Arendt für jüdische Organisationen wie die Conference on Jewish Relations und den Schocken-Verlag. Ab 1949 leitete sie die Jewish Cultural Reconstruction Corporation und sorgte bis zu Blüchers erstem Lehrauftrag 1951 für den Lebensunterhalt der Familie. Erste Reisen in die Bundesrepublik und Berichte über die Nachwirkungen des NS-Regimes. Zwischen 1949 und 1950 reiste Hannah Arendt im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction durch die Bundesrepublik, um jüdische Kulturgüter zu sichern und nach Israel oder in die Vereinigten Staaten zu bringen. Dabei traf sie erstmals seit 1933 wieder Karl Jaspers und Martin Heidegger. In ihrem Essay »Besuch in Deutschland« 1950 beschrieb sie die Nachkriegssituation als moralisch erschüttert und von Gleichgültigkeit geprägt. Sie beobachtete, dass viele Deutsche eigenes Leid betonten, während sie Verantwortung und Schuld abwälzten, ein Zeichen für ihre Entfremdung von der Vergangenheit. Formen totaler Herrschaft. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann Hannah Arendt ihre Untersuchung des Nationalsozialismus, die sie bald auf den Stalinismus ausweitete. Das daraus entstandene Werk »The Origins of Totalitarianism« 1951, »Deutschelemente und Ursprünge totaler Herrschaft« 1955 gilt als ihr Hauptwerk. Arendt zeigte, dass totalitäre Systeme wie Nationalsozialismus und Stalinismus Ideologien mit Terror verbinden und alle Lebensbereiche beherrschen. Sie unterschied sie klar von Diktaturen, die nicht auf totale Kontrolle und Massenbewegungen setzen. Ihr Ansatz verband historische Analyse mit politischer Theorie und machte das Buch zu einem Grundstein der modernen Totalitarismusforschung. US-Staatsbürgerschaft, berufliche Position und politische Stellungnahmen. 1951 erhielt Hannah Arendt die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten. Für sie bedeutete das, das Recht, Rechte zu haben. Ihre frühere Staatenlosigkeit prägte ihr Denken über Verantwortung, Freiheit und Zugehörigkeit. Ab 1953 lehrte sie am Brooklyn College und war Mitbegründerin des Leo Baeck Institute. Neben ihrer Arbeit zur Totalitarismustheorie beschäftigte sie sich mit Marxismus, Antikommunismus und politischen Umbrüchen ihrer Zeit. Sie kritisierte die Milde gegenüber nationalsozialistischen Tätern in der Bundesrepublik und warnte vor politischer Heuchelei. In den Vereinigten Staaten setzte sie sich für Gleichberechtigung ein, lehnte aber Quotenregelungen ab. Arendt entwickelte am Beispiel von Bernard Lazare die Idee des bewussten Parias, eines Menschen, der sich gegen Unrecht erhebt, statt sich anzupassen. Den Vietnamkrieg verurteilte sie scharf und analysierte in Die Lüge in der Politik 1971 die Verflechtung von Macht und Wahrheit. Mit ihrem Werk Macht und Gewalt 1970 unterschied sie klar zwischen gemeinschaftlicher Handlungsmacht und zerstörerischer Gewalt und warnte zugleich vor ideologischem Fanatismus. Prozessberichterstattung und nachfolgende Kontroversen. 1961 berichtete Hannah Arendt für The New Yorker über den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Daraus entstand ihr Buch Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen 1963, das weltweite Diskussionen auslöste. Arendt beschrieb Eichmann als pflichtbewussten Bürokraten, der aus Gedankenlosigkeit und Karrierestreben handelte, nicht aus dämonischer Bosheit. Diese Banalität des Bösen verstand sie als Warnung vor dem Versagen des Denkens angesichts von Unrecht. Viele Kritiker, darunter Hans Jonas, empfanden den Begriff als verharmlosend, während andere in ihm eine neue moralische Perspektive sahen. Arendt hielt an ihrer Deutung fest und betonte, dass Gedankenlosigkeit mehr Unheil stiften könne als bewusste Bosheit. Debatte über die Rolle der Judenräte. Arendts Thesen zur Banalität des Bösen und zu den Judenräten lösten heftige Kontroversen aus. Sie schrieb, Eichmann habe von jüdischen Gemeinden weitgehende Zusammenarbeit erhalten und nannte deren Rolle das dunkelste Kapitel in der ganzen dunklen Geschichte. Viele jüdische Organisationen wiesen diese Darstellung empört zurück und warfen ihr Einseitigkeit vor. Auch Gershom Scholem und Raul Hilberg kritisierten, Arendt verwische die Grenze zwischen Opfern und Tätern. Arendt selbst betonte später, die Judenräte seien Opfer gewesen, wenn auch nicht völlig ohne Verantwortung. Ihr Ziel sei gewesen, eine moralische Debatte über Mitverantwortung im Angesicht des Unrechts anzustoßen. Persönliche Verantwortung gegen Kollektivschuld. In ihren Vorträgen Persönliche Verantwortung in der Diktatur 1964 bis 1965 betonte Hannah Arendt, dass jeder Mensch frei handelt und für sein Tun verantwortlich bleibt. Kollektivschuld lehnte sie ab. Schuld treffe Einzelne, nicht ganze Völker. Sie sah im Nationalsozialismus kein Werk von Monstern, sondern von gewöhnlichen Menschen, die Unrecht hinnahmen oder unterstützten. Entscheidend sei daher nicht, warum jemand gehorchte, sondern warum er mitmachte. Arendt anerkannte, dass sie selbst diesen moralischen Maßstab womöglich nicht immer erfüllen könnte. Lehre an Universitäten und Auszeichnungen. Hannah Arendt lehrte ab 1959 an führenden US-Universitäten, darunter Princeton, Chicago und die New School in New York, wo ihr Nachlass aufbewahrt wird. Sie war die erste Frau mit einer Professur in Princeton und erhielt zahlreiche Auszeichnungen in den Vereinigten Staaten und Deutschland, darunter den Lessing-Preis, den Sigmund-Freud-Preis und den dänischen Sonning-Preis für ihren Beitrag zur europäischen Kultur. Entfaltung ihres Denkens in Reden und Essays. 1959 hielt Hannah Arendt zur Verleihung des Lessing-Preises ihre Rede von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Darin forderte sie freies, mutiges Denken jenseits fester Weltanschauungen und warnte vor ideologischer Verengung. Wahrheit entstehe nur im offenen Gespräch. In ihrer späteren Sonning-Preisrede lobte sie den Rechtsstaat der Vereinigten Staaten und würdigte Dänemark für die Rettung seiner jüdischen Bevölkerung. Arendt setzte sich für den Rätegedanken als Ausdruck individueller Freiheit ein und veröffentlichte zahlreiche Essays über Literatur und Politik. Ihre Porträtsammlung Menschen in finsteren Zeiten 1968 würdigte unabhängige Geister wie Franz Kafka und Rosa Luxemburg, die sie als Verfechterin demokratischer Freiheit und Gegnerin politischer Gewalt hervorhob. Vergleich von US-amerikanischer und französischer Revolution und Verfassung. In Über die Revolution 1963 verglich Hannah Arendt die französische mit der amerikanischen Revolution. Sie sah den Grund für das Scheitern der französischen Revolution im Terror Robespierres, der soziale Gleichheit erzwingen wollte, während in den Vereinigten Staaten politische Freiheit im Mittelpunkt stand. Arendt betonte, dass Fortschrittsglaube nicht zum Maßstab der Politik werden dürfe. Die amerikanische Revolution verwirklichte für sie das Freiheitsprinzip durch Gewaltenteilung, Föderalismus und den bewussten Zusammenschluss freier Bürger. Ein Modell, das Macht aus gemeinsamer Verantwortung statt aus Unterwerfung ableitete. Beziehungen und Freundschaften. Freundschaften spielten in Hannah Arendts Leben eine zentrale Rolle. Ihre engste Beziehung verband sie mit ihrem Ehemann Heinrich Blücher. Enge geistige Freundschaften pflegte sie zu Karl Jaspers, Mary McCarthy, Kurt Blumenfeld und auch zu Martin Heidegger, dessen Bedeutung sie anerkannte, dessen Verhalten sie aber kritisch sah. Nach einer langen Funkpause nahm Arendt 1950 den Kontakt zu Heidegger wieder auf. Eine ambivalente Beziehung, geprägt von Bewunderung und Distanz. Zum 80. Geburtstag würdigte sie ihn als großen Denker, der jedoch eine gefährliche Nähe zu Macht und Autorität gesucht habe. Arendt unterstützte die Veröffentlichung von Schriften Jaspers und Heideggers in den Vereinigten Staaten und trug so zur internationalen Verbreitung ihres Werks bei. Alter und Tod. Hannah Arendt hinterließ kein spezielles Alterswerk. Sie entwickelte ihr politisches Denken stetig weiter und zeigte dabei häufig Zivilcourage. Größere Brüche sind nicht festzustellen. Obwohl sich die Welt um sie herum veränderte, besonders durch den Aufstieg des Totalitarismus, bleibt ihr Gesamtwerk geschlossen und weist nur wenige grundlegende Korrekturen auf. Auf der Grundlage von Immanuel Kants Idee des radikal Bösen, die sie zunächst übernommen hatte, formulierte sie im Jahr 1961 die These von der Banalität des Bösen. Diese These verteidigte sie später trotz jahrelanger Anfeindungen. In ihren Briefen äußerte sie den Wunsch, bis zu ihrem Tod leistungsfähig zu bleiben. Nach einem ersten Herzinfarkt im Jahr 1974 nahm sie ihre schriftstellerische Arbeit und ihre Lehrtätigkeit wieder auf. Am 4. Dezember 1975 erlitt sie in ihrem Arbeitszimmer in der 370 Riverside Drive in Manhattan einen zweiten Herzinfarkt. Dieser war tödlich. Grabreden hielten unter anderem ihr langjähriger Freund Hans Jonas sowie Vertreter ihrer Studierenden. Die Asche von Hannah Arendt wurde neben der ihres Ehemannes Heinrich Blücher auf dem Friedhof des Bard College im Dutchess County im Bundesstaat New York beigesetzt. Hannah Arendt, Werke, Leitideen und Resonanz. Rahel Warnhagen, Jugendwerk. Arendt rekonstruiert an Rahel Levin-Warnhagen den sozialen Auf- und Abstieg einer gebildeten Jüdin in Berlin und entfaltet dabei die Gegensätze von Paria und Parvenu. Assimilation erscheint als brüchiges Versprechen. Gesellschaftlicher Zugang bleibt fragil, Anpassung hat einen Preis, am Ende steht die Rückkehr zur eigenen jüdischen Identität und die Forderung nach Gleichheit und Rechten. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Hauptwerk. In drei Teilen, Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, zeigt Arendt, wie Ideologien, Massenbewegungen und Terror politische Räume zerstören. Totale Herrschaft erkennt sie nur im Nationalsozialismus und im Stalinismus. Propaganda wird nach der Machtübernahme zur Indoktrination, Terror wird System, Recht und Moral werden umgekehrt. Ihr Ansatz verbindet historische Analyse mit politischer Theorie und prägt bis heute den Totalitarismusbegriff. Vita activa oder vom tätigen Leben. Ausgangspunkt ist die Gebürtlichkeit. Menschen können neu beginnen. Arendt differenziert Arbeiten, Herstellen, Handeln und erhebt das politische Handeln in Öffentlichkeit und Rede zum Kern freier Gemeinsamkeit. Gegen eine ausschließlich kontemplative oder technokratische Moderne verteidigt sie einen öffentlichen Raum, in dem Vielfalt sichtbar wird. Über die Revolution. Arendt vergleicht französische und amerikanische Revolution und fragt, warum öffentliche Freiheit nicht dauerhaft institutionell verankert wurde. Als Gegenentwurf zur reinen Repräsentationsdemokratie denkt sie rätedemokratische Strukturen, Elementarrepubliken, um tatsächliche Bürgerbeteiligung zu sichern. Denken, Wollen, Urteilen, Postum. Aus der Eichmann-Debatte erwächst Arendts Leitfrage: Kann Denken vor dem Bösen schützen? Sie versteht Denken als prüfendes inneres Gespräch, rekonstruiert den Willen als Vermögen zum Neuanfang und entwickelt, in Auseinandersetzung mit Immanuel Kant, ein politisches Urteilen, das Perspektivwechsel, repräsentatives Denken erfordert. Wirkung und Nachleben. Arendt wurde mit dem Totalitarismusbuch zur Referenz der politischen Bildung. Eichmann in Jerusalem löste Kontroversen, Stichwort Banalität des Bösen, aus und verschob Täterdeutungen. Denkerinnen und Denker von Jürgen Habermas bis Zeyla Benhabib rangen mit ihren Begriffen. Eine feste Schule Arendt gibt es nicht. Ihr Einfluss wirkt plural, diskursiv und institutionsprägend. Zentren, Institute, Editionen,